Halleluja, einen wunderschönen guten Morgen. Bin ich zu hören? Alles klar? Ton läuft? Ja, ja. Schön, euch zu sehen. Das Thema von heute ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wir haben ja die Kapitänsmütze hier schon liegen. Wir kommen auch gleich näher drauf rein. Vielleicht als Einleitung, es muss ungefähr 13 Jahre her sein, dass meine Familie damals noch ohne Kaleb, vielleicht waren es auch 14 Jahre, oder Kaleb war noch ganz klein. Wir sind nach Böblingen gefahren, weil wir eingeladen wurden zu einer Premiere, einer Weltpremiere sogar. Nämlich Reinhard Bonke und sein Team haben die Full Flame Filmserie, an der die 10 Jahre lang gearbeitet haben, uraufgeführt in einem Kino in Böblingen. Und wir waren alle da, Reinhard Bonke war da und vielleicht, weiß nicht, 100 Leute oder so. Und wir hatten richtig Spaß. Und im Nachhinein war das für mich persönlich ein Moment, den ich nie mehr vergesse, weil mir dieser erste Film, der erste sind 10 Stücke, oder 8 Stück, der erste, der hat sich so reingefressen in mein Herz. Ich habe damals viel über die Titanic gepredigt, über das Thema, und dann fand ich dieses Thema aufbereitet in der bestmöglichen Form. Und alles war drin, was ich immer sagen wollte durch die Titanic, nur es war hier im Bild so fantastisch dargestellt, so zielführend. Und das möchte ich mit euch unbedingt heute anschauen. Wir haben die fest installiert, damals in unserer Leiterschule 2. Und ich weiß nicht, wie oft ich das schon gesehen, auch darüber gepredigt habe. Heute wird es ein bisschen anders sein, aber der Film ist derselbe. Und den schauen wir uns jetzt gleich an. Für den Fall, dass YouTube euch wieder aussperrt, das passiert manchmal, obwohl das auf YouTube steht, also ganz legal, wir das dann einbinden. Ich habe euch den Link in den Chat geschrieben. So könnt ihr euch dann da von zu Hause einfach auch direkt da einklinken. Guckt es euch da an, sind 12 Minuten und danach kommt ihr zurück in den Livestream, dann läuft er auf jeden Fall wieder. Okay, ich sage nicht viel Freude, sondern viel gute Impulse. Apostelgeschichte steht: Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Ein Schiff versinkt, die Rosa Mary. Dieses Schiff steht für mich für alle Menschen, die verloren sind. Verloren, weil sie Christus nie kennengelernt haben, weil sie keine Ahnung haben, dass dieser Gott der Bibel so real ist. Ja, realer als alles, was wir mit unseren Händen anfassen können. Die immer noch verwechseln Religion mit Christsein. Und wenn ich mir Gedanken darüber mache, was es bedeutet, verloren zu sein, das ist bei mir schon lange her. Ich war 20 Jahre lang verloren und bin jetzt 33 Jahre lang gerettet. So, ich bin inzwischen länger gerettet als verloren, aber ich habe nicht vergessen, was es heißt, verloren zu sein. Im Gegenteil, ich glaube, es wird mir mit jedem Jahr bewusster. Verloren zu sein heißt hilflos, heißt ohne Aussicht auf Rettung, kraftlos, abgeschrieben, würdelos, hoffnungslos, zukunftslos. Und diese Menschen, weißt du, das ist nicht irgendjemand. Das sind Schulkameraden von dir. Von heute oder von vor 30, 40 Jahren. Das sind Familienmitglieder, die, wo du weißt, die leben ihr eigenes Leben und die haben mit Gott nichts am Hut. Das sind Freunde, das sind Nachbarn, das sind Arbeitskollegen. Das ist der Postbote, der dir jeden Morgen die Post bringt. Das ist der Metzgerei-Fachverkäufer oder die Bäckerei-Verkäuferin, die du immer wieder triffst. Das ist der Schwerverbrecher und der Superstar, über die die Zeitungen berichten. Und wie versinken diese Leute? Sie versinken, weil sie das Liebesgebot Gottes nie verstanden haben. Ich sage nicht nie gehört, aber nie verstanden. Ich bin kein Evangelist, so ich weiß, solche Videos oder überhaupt von Evangelisten gemachte Predigten, die können einen ganz schönen Druck machen. Und ich habe diesen Druck oft verspürt und er hat mir nicht geholfen, er hat mich eher verletzt. So. Und doch weiß ich heute klarer als je zuvor, dass auch wenn ich kein Evangelist bin, von meiner Kernberufung her, ich definitiv die Kernberufung habe, ein Rettungsboot zu sein. Das ist so klar, wisst ihr, das ist so klar. Ob du Prophet bist, ob du Apostel bist, ob du Lehrer, ob du Hirte oder Evangelist bist oder einfach die Gabe der Hilfeleistung hast oder in der Technik sitzt oder die Hausmeisterei hier mitarbeitest oder im Lobpreis bist oder den Kinderdienst machst oder in der Jugend arbeitest oder was auch immer, hier einfach nur saugst. Du bist ein Rettungsboot für Gott, für deine kleine Welt. Der Evangelist, der geht in alle Länder. So Reinhard Bunke war einer der ganz Großen. Ja, das war seine Kernberufung. Ist vielleicht nicht dein und meine, ist es auch nicht. Aber die kleine Welt, in der wir leben, die ist es sehr wohl. Weil da kommt der super Evangelist ja gar nicht hin. Hast du schon mal gemerkt, dass Reinhard Bunke noch nie bei dir in der Metzgerei war? Oder bei dir im Büro? Bei mir war er auch nie. Naja, ich war mal bei ihm, aber versteht ihr, was ich meine? Er war nie in meiner kleinen Welt. Diese Menschen, die ich meine, die haben oft niemals von diesem Angebot gehört und sie erwarten Religion, wenn Christ draufsteht. Die denken an die Cash, wenn sie hören, dass du irgendwas mit Jesus zu tun hast. Und damit ist es schon erledigt, weil Cash haben wir schon, sind wir durch. Da ist jeder mit 20, 30 Jahren in der Regel durch. Und Paul, heute die jungen Leute, die haben oft gar nichts mehr damit zu tun gehabt sogar. Das ist nochmal eine andere Nummer als meine Generation. Wir waren zumindest noch als Kinder in der Cash. Und ja, wenn du da nicht gefunden hast, was Jesus verheißt, dann bist du oft geimpft, immun gegen Kirche. Aber sei nie immun gegen Glauben. Wir reden über Beziehung, nicht über Religion. Das ist das Allerwichtigste. Religion interessiert mich nicht die Bohne. Und ich bin Pastor und ich schockiere damit immer Leute, wenn ich das sage. Religion interessiert mich nicht. Aber sie sind doch Pastor. Ja, aber Religion juckt mich überhaupt nicht. Aber Religion heißt Regeln. Das darfst du nicht, das musst du, das sollst du, sonst kommst du nicht in den Himmel, bla bla bla. Wenn es das wäre, ich wäre nie Christ geworden, nie. Wenn ich Beziehung der Kern der Sache wäre und aus der Beziehung heraus ich Dinge lerne, ich Dinge verstehe, ich Zusammenhänge kapiere und dann selbst entscheiden kann und will, was ich nicht mehr machen will und was ich machen will. Weil ich weiß, das ist gut oder das ist schlecht. Ja. Ich glaube, es versinken so viele Leute, weil die etwa 2% bekennenden Christen, die es in Deutschland gibt, in allen Kirchen zusammen, einfach in unserem Land kaum noch bekennen, dass sie Christen sind. Aber es gibt Hoffnung und ich mag diese Beispiele, die ich euch jetzt kurz erklären möchte. Wir aus Deutschland, wir sind inzwischen Missionsland. Wenn ich sage 2% echte Christen gibt es noch in allen Kirchen zusammen, dann ist das ein Armutszeugnis für ein Land, was das christliche Abendland war, was Martin Luther hervorgebracht hat und all das. Aber wir können die Fakten nicht ändern. Fakten sind Freunde, habe ich gelernt. Also sie zu verleugnen, bringt gar nichts. Und zu sagen, okay, es ist so. Und diese 2% gibt es seit 30 Jahren. Seit es diese Untersuchung gibt, ist diese Zahl nahezu unverändert. 1,8% ist, glaube ich, die genaue Zahl. Aber in Afrika sah es mal so ähnlich aus. Vor 100 Jahren gab es in ganz Afrika weniger als 2 Millionen bekennende Christen. Ich war an Stellen, wo viele, viele Deutsche auch lagen, deutsche Missionare, die vor 100 Jahren dort gestorben sind, oft mit 18, 19, 20, ganz junge Männer, Mitte 20, an Malaria gestorben, an irgendwas, wo sie nicht vorbereitet waren mit ihrem Immunsystem. Die haben ihr Leben gegeben und haben nichts gesehen, nichts. Da gab es keine Bekehrungen wie nachher bei Thiel Osborne oder Reinhard Bunke oder Graham oder andere, die in Afrika gedient haben. Die haben nichts gesehen, über Jahrzehnte nichts gesehen. Afrika galt als der Friedhof der Missionare. Leute, die verabschiedet wurden von England oder von hier von der Bremer Mission oder von anderen Missionsgesellschaften, die haben sich nicht verabschiedet nach dem Motto, ich komme in einem Jahr mal auf Urlaub, sondern wenn man denen gewunken hat als Vater und Mama, weißt du, dann wusstest du, die siehst du wahrscheinlich nie wieder. Die wenigsten kamen zurück. Und schau dir heute Afrika an. Afrika hat heute weit über 300 Millionen bekennende Christen, alle möglichen Kirchen und Gemeinden. In Afrika steht das größte Kirchengebäude der Welt. Da können bis zu 750.000 Menschen in einem Gottesdienst sitzen. Das ist aus verschiedenen Zeltdingen zusammengestellt in Nigeria. Wahnsinn! Ich habe Fotos gesehen. Und hab hier ist eins davon. Das ist eins. Die lange Strecke ist 1,7 Kilometer. Wenn du also dann einen Altarruf machst, einen Aufruf, dass Leute sich bekehren und nach vorne kommen, kannst du dir vorstellen, wie lange das dauert, bis die letzte Omi von hinten vorne angekommen ist? Hey, das ist eine Dimension. Afrika, wisst ihr? Die Missionare haben ausgesät. Und andere, die wir heute als die Großen sehen, die haben geerntet. Wir bilden uns ja manchmal so viel ein, wenn wir ernten, gell? Aber da gab es vorher Leute, die haben gesät, weißt du? Die sind oft schon gar nicht mehr da. Der Himmel weiß, was wir heute säen und vielleicht auch nicht sehen zu Lebzeiten, aber hinterher dann andere ernten. Wir könnten uns Sydney in Australien anschauen. Ich habe mit jemandem gesprochen, der da in den 80er Jahren hingegangen ist, als junger Pastor. Und er sagte, Sydney war nicht christlich. In Australien gab es so gut wie keine Christen. 1987 waren zwischen 2-4% der Leute Christen. Das ist ähnlich wie Deutschland heute. Australien, wir reden von einem westlich geprägten Land. Die größte Gemeinde in ganz Australien hatte damals 200 Leute. Und heute kennen wir diese riesigen Gemeinden, die es dort gibt. Hillsong ist ja nur eine von vielen Gemeinden mit einer fünfstelligen Mitgliederzahl, die es allein in Sydney gibt, geschweige denn im Rest von Australien. Wir können uns Südkorea anschauen. Vor 100 Jahren gab es dort nahezu null Christen. Es war ein buddhistisches Land. Heute reden wir von 40% der Gesamtbevölkerung, die wiedergeborene Christen sind, inklusive Staatspräsident und anderen sehr einflussreichen Menschen. Wenn du heute ein koreanisches Produkt kaufst, ein Fernseher oder ein Auto, dann kannst du sicher sein, 4 von 10 der Mitarbeiter waren Christen, die das mit zusammengeschraubt haben. Ich mag den Gedanken, ein schöner Gedanke, obwohl ich kein südkoreanisches Auto fahre gerade, aber ja, denk mal in die Richtung. Wie nett. 100 Jahre machten den Unterschied. Wir können von Südamerika sprechen, das ist ja noch mit das Lastigste. Stockkatholisch, 99%, war das jahrhundertelang katholisch. Und jetzt kam in den 70er Jahren der pfingstliche Aufbruch dort unten. Cabrera und andere Prediger, die heute Legenden schon sind, die haben echtes Land aufgemischt. Und heute hast du bis zu 30-40% der Bevölkerung in einzelnen Staaten, die pfingstlich charismatische Christen sind. Der jetzige Papst, der ja aus Südamerika kommt. Ich habe euch das schon mal erzählt, ein guter Freund von mir leitet eine 20.000-Mann-Gemeinde in Argentinien und er schrieb mir, nachdem der Papst gewählt wurde, schickte er mir Fotos und sagte, der Papst, der war auf unseren Pfingstkonferenzen jedes Jahr, damals noch als Kardinal, und hat jedes Mal mit uns das Abendmahl genommen. Wisst ihr, Katholiken machen sowas normal nicht mit Protestanten. Und hat jedes Mal darauf bestanden, dass wir ihm die Hände auflegen und ihn segnen, wir als Pfingstpastoren. Das unvorstellbar war das vor 50, 80 Jahren. So, dass sowas überhaupt möglich ist, dass dieses Zusammenspiel, das waren die Erzfeinde, weißt du, die Charismatiker, die Pfingster, die haben da ja die Kirchenbänke leer gemacht von den Katholiken. Und inzwischen ist es anerkannt und man arbeitet zusammen und wie es auch sein soll. Ist doch gut. Wir lernen voneinander. So, zurück zum Schiff. Du und ich, wir sind nahe der Unfallstelle. Ja, welche Unfallstelle? Der Unfallstelle deines kleinen Umfelds, deiner kleinen Welt. Da, wo gerade jemand verzweifelt ist. Da, wo gerade jemand vielleicht eine Krankheitsdiagnose bekommen hat, wo gerade eine Scheidung läuft, wo gerade jemand in ein tiefes finanzielles Loch reinfällt oder wo einfach jemand völlig entmutigt ist. Das sind Unfallstellen, weißt du? Die passieren mir jeden Tag. Ich bin überzeugt, wenn du kurz nachdenkst, findest du eine in deiner Umgebung. Ganz, ganz sicher. Sonst würdest du irgendwo, weißt du, im isolierten Raum leben oder so. Wir sind zwar ein Stück isoliert, aber nicht so. Wir haben heute soziale Kontakte, da kriegen wir manchmal mehr mit, als uns lieb ist. Und wir wissen, da ist es so. Und hier diese Corpus Christi, dieses Schiff, was ja diesen schönen Namen heißt, Gemeinde Gottes eigentlich, das ist nahe der Unfallstelle, hat 64 Mann. Das ist so die Stärke von der durchschnittlichen Gemeinde in Deutschland, tatsächlich. Ungefähr 60 Leute bis 70 Leute hat eine durchschnittliche deutsche pfingstlich-charismatische Gemeinde. Wir haben ein paar mehr. 24 verfügbare Rettungsboote. Die kannst du jetzt als Dienst bezeichnen. Wir haben die früher als Zellen, als Kleingruppen genannt. Heute würde ich weitergehen, würde sagen, nein, das bin ich. Ich bin so ein Rettungsboot. Oder meine Frau und ich, oder meine kleine Familie. Wir sind ein Rettungsboot. Du kannst es ja unterschiedlich definieren, aber wir haben damit zu tun. Und wir haben raus aus der Falle. Wir haben unsere Gottesdienste, wir haben Altenheimeinsätze, wir haben Straßeneinsätze, wir haben Kinoaktionen und was auch immer du dir noch vorstellen kannst. Und all das sind solche Boote. Immer wieder lassen wir Boote aufs Wasser raus und hoffen, dass der eine oder andere reingezogen wird. und raus aus dem kalten Wasser. Weil das wichtigste Boot bist du selbst. Und wenn man das jetzt als Bild sieht, dann trage ich wahrscheinlich für diese Kirche so den Admiralshut. Okay, dann bin ich vielleicht der Admiral des Christuszentrums Limburg, dieser Rettungsflotte, die wir darstellen. Ja, Gott beruft ja nun mal, weiß nicht, warum er das mit mir gemacht hat, aber ich habe aufgehört zu fragen und sage einfach Danke, weil verdient habe ich es genauso wenig wie irgendjemand. Aber ich bin heute sehr froh und dankbar, dass ich einen Ruf habe von Gott und dass ich ihn kenne. Ich darf selbst Rettungsboot sein und ich darf andere ermutigen, andere Rettungsbootführer ein Stück weit mit auf den Weg bringen und ja und zeigen, wie es geht vielleicht. Weißt du, unser Auftrag, wir reden ja über Auftrag, das wurde ja gefragt, was ist der Auftrag des Schiffes? Unser Auftrag ist es nicht, lange Gebetsgottesdienste zu organisieren. Unser Auftrag ist es nicht, lange Lobpreisgottesdienste zu organisieren. Unser Auftrag ist es nicht, Suppenküchen zu organisieren. Unser Auftrag ist es nicht, uns über prophetische Dinge ins Detail auszulassen und damit uns Wochen und Monate zu beschäftigen. Das ist nicht der Auftrag. Das sind gute Dinge, nicht falsch verstehen. Das sind alles gute Dinge, aber es ist nicht der Auftrag. Meine Frau zu lieben ist eine gute Sache, aber es ist nicht der Auftrag. Meine Familie zu lieben, zu schützen, zu ernähren, ist eine gute Sache, aber es ist nicht der Auftrag. Versteht ihr? Wir machen manchmal da keinen Unterschied und denken, es ist ja alles christliches Leben. Ja, ja, aber es gibt einen Auftrag, der ist klar definiert. Und weißt du, in dem Schiff haben die meisten den Auftrag vergessen oder nie verstanden. Und irgendwann stehe ich vor Gott und das weiß ich. Und er wird sagen, und? Hast du meinen Auftrag durchgeführt? Zum einen persönlich und zum anderen. Und hast du auch denen, die ich dir anvertraut habe, den Auftrag klar gemacht? Oder habt ihr immer nur ein heile Weltevangelium gehabt? Ja, Wohlstand, Heilung, all die netten Dinge, die wir ja alle lieben. War das alles? Und nee, ich habe den Eindruck, wenigstens ein-, zweimal im Jahr so klar und deutlich über den Auftrag zu reden, dass ihn jeder gehört haben muss, der hierher kommt. Was du damit machst, ist dann deine Entscheidung. Ich gebe keinen Druck und keinen Zwang von irgendeiner Seite. Ich liebe dich, was immer du tust, so wie Gott auch. Aber der Auftrag zählt. Und ich habe den Eindruck, dass der Auftrag heute wichtiger ist für uns hier, gerade in dieser Corona-Chance, als in Zeiten, wo alles rund läuft. Das ist so ein bisschen wie eine Kriegssituation. Weißt du, im Krieg leiden mehr Menschen als im Frieden. Und im Krieg sind Leute offener für das Evangelium als im Frieden. Wenn ich satt bin, es mir gut geht, mache ich mir keine Gedanken über die Ewigkeit oder meinen Tod, weil das ist ja alles so weit weg. Im Moment sagt der Virus uns ja eins. Der Virus ist A, eventuell gerade hier und B, bin ich vielleicht in einer Woche tot. Obwohl ich vielleicht jung, gesund und ohne Vorerkrankung bin. Das ist eine Situation wie im Krieg. Wie junge Männer, die im Schützengraben liegen, die kerngesund sind, die genau wissen, eine Kugel in der falschen Stelle und das war's. Und das macht aufmerksam. Ich denke ganz anders nach, weil der Tod ist auf einmal so nah. Selbst bei mir als jungen, gesunden Menschen. Und das ist die Chance, die wir haben. Wir brauchen niemandem Angst machen, brauchen wir nicht. Die haben längst Angst. Die haben viel mehr Angst, als du nicht ihnen machen könntest, weißt du. Die haben Panik. Draußen ist Panik. Draußen ist eine Unfallstelle neben der anderen. Wenn ich morgen sterbe, sage ich, juhu, hallo Herr, ich bin da, bin daheim. Ich habe nichts zu verlieren, weißt du. Weil ich weiß, wo ich hingehe. Und du irgendwann hörst, der Trümper ist gestorben, dann wein mal kurz und dann freu dich. Sag, hey, er ist angekommen. Als einer meiner Superhelden gerade gestorben ist vor ein paar Tagen, der Sänger kam und einige kennen ihn, da war ich erst traurig. Aber dann kam der Satz in meinem Kopf, wow, ein anderer großer Soldat ist heimgegangen. Another soldier is coming home. Er ist nach Hause gegangen, er ist daheim. Er ist bei seinem Oberbefehlshaber, er ist gut angekommen. Er hat sein Leben gegeben für das Evangelium in der Art und Weise, wow. Wie es nur ein Künstler kann. Und so möchte ich auch irgendwann ankommen, weißt du? Du auch? Dass wir zusammen ankommen und vor unserem König stehen und sagen können, ja, ich war in dem, was du mir gegeben hast, Gott treu. In dem, was ich hatte. Du hast vielleicht nicht das, was ich habe und ich habe nicht das, was du hast. Aber jeder hat etwas bekommen. Der Auftrag ist die Verkündigung des Evangeliums. Markus 16, ich möchte euch das lesen, 15 und 16. Und er, Jesus, sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Weißt du, unser Auftrag ist kein Spiel. Es geht tatsächlich um die ewige Zukunft von Millionen Leuten in unserem Land. Ich rede mal nur von unserem Land, weil das ist schon groß genug für die meisten von uns, um sich darüber Gedanken zu machen. Ja, es gibt in jedem Land ja Leute, die Jesus lieb haben. So, lass die für ihre Länder Verantwortung übernehmen. Aber lass uns unser Land sehen. Ich hatte mal ein Erlebnis. Es war in der Woche, wo ich mich bekehrt habe. Wie gesagt, ich war 20 Jahre alt. Ich war in Israel. Ich weiß nicht mehr genau, wo das Hotel stand. Ich glaube, es war Tel Aviv. Ein schönes Hotel. Die waren alle irgendwo unterwegs. Die ganze Reisegruppe auf den Golanhöhen hat mich nicht interessiert. Bin ich im Hotel geblieben und war im Swimmingpool. War super heiß. Toller Pool oben auf dem Dach vom Hotel. Und ich bin da rumgeschwommen. War ganz alleine. Und auf einmal kam so ein Westwind an. Und mit dem Westwind kamen Zehntausende, ich weiß nicht, Hunderttausende von Marienkäfer. Und wisst ihr, was sie gemacht haben? Die flogen alle in den Pool. Ich liebe Marienkäfer. Und auf einmal war mein Pool voll mit Marienkäfern. Eine unzählbare Menge, es war unglaublich. Ich war da, überall waren Marienkäfer. Ich dachte, Mist, die sterben jetzt alle. Chlor, Wasser, Ende. Dann habe ich rausgeschaufelt. Ich weiß nicht, wie lange ich es gemacht habe. Vielleicht eine halbe Stunde, irgendwann habe ich aufgegeben. Aber ich habe eine ganze Menge rausgeschaufelt. Und die hatten dann die Chance, sich abzutrocknen und wieder von dannen zu fliegen. Und an das Bild hat Gott mich Jahre später erinnert. Er sagte, weißt du, du hast nicht alle gerettet. Aber für die, die du gerettet hast, hat es den ganzen Unterschied gemacht. Weißt du, oft entmutigt es uns, wenn wir sehen, oh, es ist so viel zu tun, die Welt ist so kaputt, es ist so viel. Wie kann man das jemals schaffen? Niemand kann das schaffen. Dann geh zurück, komm weg von dieser Weltsicht, wenn das nicht deine Berufung ist. Geh zurück, geh in deine kleine Welt. Sag, okay, wo kann ich hier an der kleinen Schraube drehen? Wo kann ich hier etwas tun? Jemandem Mut zu sprechen, jemanden abholen, jemand diesen Gottesdienst teilen. Deswegen sage ich immer wieder, teilt doch diesen Gottesdienst. Teilt Veranstaltungen, die euch gut tun, wo ihr wisst, wow, da ist Leben drin. Ja, und was, wenn sie nicht wollen? Dann wollen sie nicht. Lass los. Lass es los, einfach los. Gottes Liebe ist grenzenlos. Es gibt immer welche, die es trotzdem tun. Und manche nach dem 10. Mal. Ja, ich lade niemanden mehr zum Gottesdienst ein. Die haben mir immer alle abgesagt. Und die, die zugesagt haben, sind nie gekommen. Weißt du, wie viele du verloren hast, wenn du das vor 10 Jahren entschieden hast, die vielleicht gekommen wären? Trotzdem, weil du sie das 20. Mal eingeladen hast. Immer wieder liebevoll, freundlich, ohne Druck. Aber begeistert, weil du liebst deinen Jesus. Und irgendwann sitzt jemand da und merkt, wow, dieser Gott ist ja echt real. Hier ist eine Atmosphäre, du kannst ihn ja greifen. Ich habe das heute so empfunden. Hätte mir keiner sagen müssen, dass hier was ist. Manchmal kommen Esoteriker hier rein und die kommen hinterher zu mir und sagen, wow, hier ist eine Aura. Hier ist eine, ich weiß nicht, wie sie das ausdrücken. Ich sage, ja, weil Jesus ist hier. Er sagt, wo 2 oder 3 in seinem Namen zusammenkommen, ist er mitten dabei. Und wenn du hier nicht spüren könntest, dann würden wir alle was falsch machen. Ja gut, ich will es mal so sagen. Einige von uns spüren ihn schon nicht mehr, weil es so normal geworden ist, dass er da ist. Das ist auch wahr. Wir gewöhnen uns auch an solche Dinge. Und manchmal macht es uns dann sogar unzufrieden, weil wir denken, es ist ja gar nichts mehr zu spüren. Aber dann sprich mal mit neuen Leuten. Sprich mal mit jemandem, der 2, 3 Mal da war. Und dann staune nur, dass er im selben Gottesdienst gesessen hat wie du. Weil du bist so ein bisschen resistent geworden, weil du schon so ein bisschen undankbar bist und was manchmal so passiert, wenn man länger unterwegs ist. Und dann lässt du dich anstecken. Ich mache das gerne. Ich lasse mich gerne von neuen Leuten wieder anstecken und merke, ja stimmt, hier ist ja wirklich noch was. Und dann erlebe ich es auch wieder. Dann ist es wieder da, weißt du? Undankbarkeit macht hier die Sache dicht. Du spürst nichts mehr. Und denkst, ist ja keine Liebe mehr da, bla bla bla. Und der Nachbar sagt, oh, ist so eine Art liebevolle Atmosphäre. Und dann frag dich mal, wer von euch beiden vielleicht nicht mehr im Spiel ist von Gott. Okay, wo sind wir? Im Tal der Entscheidungen, genau. Dieser Matrose Macmillan, sein erster Dienst, man könnte sagen, brandneuer Christ auf diesem Boot. Und dann kommt dieser mysteriöse Mann, der sagt, sie sind im Begriff, das Tal der Entscheidungen zu betreten. Was hat Vorrang, die Ausrüstung des Schiffes oder der übergeordnete Auftrag? Unser Auftrag sollte sehr klar sein. Hast du den Auftrag schon klar verstanden? Wir begeben uns in gefährliches Fahrwasser, Jack, sagt dieser Mann. Daran führt kein Weg vorbei, kein Weg. Und Christ zu sein, Jünger zu sein, war noch nie ein Zuckerschlecken. Auch nicht in der westlichen Welt, auch wenn wir in der Regel unser Leben nicht verlieren. Jedes Jahr bezahlen weltweit mehr als 100.000 Menschen, das ist eine Bild-Zeitungsstatistik, ihr Leben mit ihrem Leben für ihr Christsein. Mehr als 100.000 in dieser Zeit. Genau da liegt die Entscheidung, sagt er. Wagen Sie sich raus oder geben auch Sie sich damit zufrieden, nur darüber nachzudenken, ob Sie es tun. Und dann sagt er diesen Satz, Jack, die Party ist beinahe vorbei. Wenn du mal so in die 40er, 50er, 60er, wahrscheinlich noch viel mehr in den 70er und 80ern bist, dann ahnst du, dass das stimmt. Die Party deines Lebens ist beinahe vorbei hier auf diesem Planeten. Viele Dinge werden nicht lustiger im Alter. Du siehst vieles klarer, weil du hast Lebenserfahrung gesammelt. Du hast vieles Gutes und Schlechtes erlebt und du realisierst Dinge viel klarer, als junger Mensch das überhaupt konntest. Dann weißt du, ja, die Party ist beinahe vorbei. Und was machen wir damit? In jedem Tag, den wir leben, ist unser Leben einen Schritt näher an unserem Tod angekommen. Und wie entscheiden wir uns? Party feiern, uns in Gemeinde verstecken, uns in Hobbys verstecken, in Fun, in Lust, in Alkohol, in Partys, in Sexualität, in was auch immer, alles, was ja nett ist und Spaß machen kann. Betäuben wir uns damit, wie das die meisten eben tun, die ja nichts anderes haben. Das muss man sagen. Die Welt hat nichts anderes. Die muss irgendwas tun, um sich zu betäuben. Also macht sie das. Netflix, 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Und dann halte ich das Leben aus, dabei ein Bierchen alle 2 Stunden und was auch immer. Und das ist dann das Leben. Das war's dann. Ja, und bis die Leute merken, dass die Party nahezu vorbei ist, ist es manchmal zu spät. Das ist, was ich immer wieder beobachte. Es ist zu spät. Auf einmal ein Autounfall, bumm, Feierabend, Party vorbei, endgültig, keine Chance mehr. Eine Entscheidung für Jesus nicht getroffen, dann war's das. Die Hölle wartet. Das ist, was die Bibel sagt. Gott hasst diesen Gedanken. Aber er hasst noch viel mehr einen anderen Gedanken, nämlich dich zur Marionette zu machen. Er hat dir die freie Entscheidung gegeben. Und er respektiert, auch wenn du dich für die Hölle entscheidest. Er respektiert das. Er hat es bei Adam und Eva respektiert, dass sie den Tod gewählt haben, obwohl sie eigentlich für eine Ewigkeit hier auf diesem Planeten schon gemacht wurden. Und er respektiert es bis heute. Ich weiß, die Botschaft ist nicht einfach heute. Ich entschuldige mich auch nicht dafür, weil die ist wahr. Und die ist dran. Ich finde, die ist so dran. Dienst oder Gottesdienst? Wenn sich ein paar wenige und der Bootsmann Burlow eifrig bereit machen, sich auf den Rettungseinsatz vorzubereiten, ist die Mehrzahl der Besatzung damit beschäftigt, in gepflegter Atmosphäre in einem Gottesdienst zu feiern. Juhu! Matrose Brock bekommt ziemlich deutlich von einem der Führungsoffiziere die rote Karte gezeigt. Stanley hat tropft auf meinen Boden. Wir haben einen guten Mann verloren. Was hat er gesagt über das Schiff, was untergegangen ist? Und ja, so sind die Leute manchmal. Er hat sie Pack genannt. Und hat gesagt, zum Teufel mit allen. Auf dem Motto, die verdienen unsere Hilfe gar nicht. Hat er vergessen, wo wir herkommen? Kann ich vergessen, wo ich herkomme? Ich war Pack. Ich war ein Arsch. Ich habe gar nichts verdient. Ich habe nicht verdient, dass Jesus mich rettet, mir ein heiles Leben, eine wundervolle Familie schenkt, einen eigenen Dienst sogar, das habe ich nicht verdient. Wie kann ich vergessen, wer schuld ist an allem Guten in meinem Leben? Wenn ich das vergesse, habe ich verloren. Dann spiele ich keine Rolle mehr für irgendwas. Dieser verrückte Offizier sagte, Sinn und Zweck auf diesem Schiff zu sein, hier an Bord zu sein, ist, dass es uns Schutz bietet. Vor dem, was draußen geschieht, ist Ihnen das noch nicht klar, Matrose Brock? Nein, ist es nicht, wird es nie sein. Weil es ist eine Lüge. Eine Handvoll Matrosen, dabei Matrose McMillan, geht dahin, wofür sie auf diesem Schiff sind. Zu einem Rettungseinsatz. Ein hervorragender Mann, den wir da verlieren. Ist alles, was dem Offizier einfällt. Wir haben zu viele solche Offiziere im Leib Christi. Überall. Überall. Ich will nie so einer sein. Wo bleiben die anderen? Das ist die Frage. Wo bleiben die anderen, sagt der Bootsmann. Der ist schon draußen, der ist bereit, die Ärmel hochzukrempeln. Das ist so der Evangelist, weißt du. Das ist sein Ding. Und dann braucht er Leute, die ihn einfach unterstützen, die sich in die Boote setzen und die Leute rausziehen. Ist nicht so schwer, kann jeder tun. Er hat alle 24 Boote bereit gemacht. Und ist entsetzt zu sehen, dass nur 6 Matrosen kommen. 6 von 64. Obwohl 2 Mann auf jedem Boot sein müssen, Minimum. Und damit sollen sie 72 Ertrinkende retten. Und das, obwohl die Zeit läuft, das kalte Wasser die Menschen frisst. Wo bleiben die anderen? Hörst du, wie Gott dich ruft? Wo bleibst du? Nicht nur ihr, hier, auch hier zu Hause. Mir ist egal, aus welcher Gemeinde du bist, wenn du das hier siehst. Jetzt heute oder irgendwann in der Zukunft. Gott ruft, wo bleibst du? Warst du schon bei deinem Pastor in der Gemeinde, zu der du gehörst, und hast gesagt, ich bin hier, Bootsmann, ich bin hier, gib mir was zu tun, hilf mir, rüste mich zu, zeig mir wie. Die Führungsoffiziere theoretisieren über die Kapazität und Qualität der Rettungsboote und waren selbst noch nie auf einem drauf. Das ist toll. Theoretiker, wir lieben wir alle. Matthäus 28, und Jesus trat hinzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Amen. Ich habe euch mal diesen Burger hier aufgemalt, ihr erinnert euch, ja? Die Fleischfrikadelle war die Evangelisation und obendrauf war, Gott sagt, ich habe alle Macht und uns sagt, ich bin immer bei euch. Diese beiden Dinge, weißt du. Und wenn ich den Auftrag tue, weiß ich eins, er ist immer bei mir und zwar mit all seiner Macht. Was auch immer er mir sagt, ich kann es tun. Nicht in meiner Kraft, aber in seiner. Captain James Meyer, James steht für Jakobus, zweimal kommt der Name vor, Jack und James sind beides englische Übersetzung des Wortes Jakobus. Und Jakobus war der Bruder von Jesus. Das war der erste Leiter der Urgemeinde in Jerusalem. Das war Jakobus. Und ich finde dieses Bild so schön, dass sie den genommen haben, hier als Offizier im Hintergrund der Küstenwache. Und er sagt, sie und ihre Crew sind angewiesen, sämtliche verfügbaren Rettungsboote und Mannschaften einzusetzen. Und zwar sofort, unverzüglich. Begreifen Sie, in welcher Situation Sie sich befinden. Sie sind der einzige Chance. Ein Schiff haben sie, um das sie jeder beneidet. 64 Mann, 24 Gottes Rettungsboote und 3 setzen sie nur ein. Oh, betet, Leute, dass Gott diese Aussage nie über uns macht. Wenn ich mich vor irgendwas fürchte, dann vor so einer Aussage. Weil ich bin verantwortlich. Ich glaube, dass heute die Engel schon miteinander sprechen. So ähnlich vielleicht. Weil die sind ja hier, dienstbare Geister, sind um uns herum. Gott sendet sie, um uns zu segnen. Ich glaube, die werden so Dinge sagen wie, was macht die Jasmin? Was macht sie mit den Gaben und Fähigkeiten, die ich ihnen gegeben habe, die Gott ihnen gegeben hat? Was macht sie? Was macht der Lukas aus seinem Leben und seinen Ressourcen in der geistigen Welt? Der dreht sich nur um sich selbst. Netflix von morgens bis abends oder Fußball oder irgendwas. Aber er vergisst den Grund, warum er hier ist. Warum sind Kurt und die Ria so passiv und bewegen nichts für das Reich Gottes? Trotz ihrer Lebenserfahrung. All die verlorenen Menschen, in deren Nähe ich sie positioniert habe, gehen leer aus. Weil sie sich für alt und nicht mehr so gebräuchlich betrachten. Könnt ihr das hören, die Engel sich gerade unterhalten über dich? Was werden sie über dich sagen? Mann. Sie werden vielleicht sagen, hey, du schmeißt dein Leben weg und du merkst es gar nicht und denkst, das wäre Fun. Was wird unsere Entscheidung sein am Tag, wenn wir vor Gott stehen? Wenn wir sagen, ich hatte keine Zeit. Oh, ich war nie berufen, Evangelist zu sein. Ich war noch so jung im Glauben. Ich war schon so alt. Ich war so krank, ich war zu arm, zu unsicher, zu ängstlich, zu bequem, zu ungebildet, zu reich, zu aktiv in anderen Dingen. Hatte zu viele Dienste in der Gemeinde? Ich ahne, mit welcher Antwort wir rechnen können, wenn wir solche Dinge vortragen. Wobei ich nicht mehr glaube, dass die uns vor dem Thron Gottes noch einfallen. Ich glaube, an diesem Moment wird alles glasklar sein. Du wirst keine Fragen mehr haben. Du wirst diese Dinge nicht mehr, du wirst dich nicht mehr verteidigen wollen. Du wirst sagen, schuldig, ich hätte viel mehr tun können und ich wusste eigentlich, aber ich war zu feige, zu beschäftigt, was auch immer. Der Auftrag Jesu an seine Gemeinde ist nach wie vor der gleiche. Und ich habe in dieser Armee unseres Landes 4 Jahre gedient und das war ein Standard. Der letzte Befehl gilt. Er gilt so lange, bis er widerrufen wird. Und ich glaube, in der Armee Gottes sieht es gerade so aus. Der letzte Befehl, den der auferstandene Jesus gegeben hat, den haben wir vorhin gelesen, in Markus 16 und in Matthäus 28 und auch in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Dreimal derselbe Befehl. Geht hin und macht zu Jüngern, ist der Befehl. Ist das keine Bitte? Ist das kein Vorschlag? Es ist ein Befehl. Wir nennen das deswegen auch den Missionsbefehl. Und den abzuwälzen auf die 10%, die es in der Gemeinde normal gibt, an Evangelisten, ist nicht die Antwort. Die müssen dafür Rechenschaft geben, was sie anvertraut bekommen. Aber ich auch für das, was mir anvertraut wird. Das mag viel, viel kleiner sein. Aber es ist genauso wichtig. Den einen, den ich rette, vielleicht pro Jahr, für den ist das genauso wichtig wie bei den Marienkäfern. Weißt du? Ich schaffe nicht alle zu retten, aber einen mehr für Christus. Einen mehr, der es schafft. Einen mehr, mit dem ich die Ewigkeit verbringe im Himmel. Ist doch schön. Ein Leben lang, eine Ewigkeit lang. Vielleicht Haus an Haus, keine Ahnung, wie da die Wohnverhältnisse sein werden im Himmel. Sieht man immer wieder dieselben Gesichter und dachte, ja, da dürfte ich teilhaben, da dürfte ich mitarbeiten, dass diese Person von Jesus gehört hat. Du selbst bist eines der Rettungsboote Gottes. Denn weißt du, auf keine Art und Weise bekehren sich mehr Menschen als durch die persönliche Beziehung. Du kannst die richtigen Worte haben, du kannst heute über soziale Medien ja Tausende und Hunderttausende erreichen und doch heißt das gar nichts. Aber wenn der eine dich kennt, wenn der eine in dein Leben reinschaut, wenn der eine dich abklopfen kann und merkt, es ist echt, es ist kein Fake, der ist wirklich, der klappt, ist wirklich, dann fangen viele an, nochmal neu nachzudenken. Beziehung ist die stärkste Evangelisationsmethode, die ich in 32 Jahren kennengelernt habe. Der Matrose Jack nimmt den Rettungsauftrag seines Schiffes wahr. Er setzt sich ein, er gibt alles und er riskiert sein Leben, um die kleine Katie, die untergegangen ist, noch zu retten. Wir wissen nicht, ob er es geschafft hat. Der Film endet hier. Wir sehen nur noch den Sprung. Und wir ahnen, was für eine Herausforderung das gewesen sein muss, diesen Sprung zu machen. Aus einem sicheren Boot, weißt du, raus in ein eiskaltes Wasser, wo du nichts siehst. Und dann versuchst du noch, jemand, der gerade am Untergehen ist, noch vielleicht irgendwie am Arm oder am Bein zu erwischen. Und ihn rauszuziehen und hoffst dabei selbst nicht ums Leben zu kommen. Weißt du, das wird aber das sein, was eines Tages vor Gott zählt. Bist du gesprungen? Ob du es geschafft hast oder nicht, ist die andere Seite. Bist du gesprungen? Warst du bereit, dein Leben auszugeben für das, was Gott am wichtigsten ist? Nämlich für Menschen? Reinhard Bunke sagte diesen Schlusssatz und ich möchte ihn gerne wiederholen. Die Sünde verzerrte das Ebenbild, das der Mensch von ihm darstellte. Die Liebe zu Gott in der Seele des Menschen ist 100-mal schöner und edler als jede andere Motivation, die ihn je angetrieben hat. Diese höchste Liebe zu kennen, ist das Geheimnis aller Geheimnisse. Die Gemeinde Jesu Christi ist kein Vergnügungsschiff, sondern ein Rettungsboot zur Rettung von Seelen. Und an Deck wird jede Hand gebraucht. Ich möchte alle Generationen angesprochen wissen. Meine Generation, die darüber und die 2 Generationen, die inzwischen darunter nachgewachsen sind. Jeder steht für seine Generation eines Tages. Als ich mich bekehrt habe, war ich 20, meine Frau war 14. Und wir haben von diesem Moment an alles investiert ins Reich Gottes, was wir hatten. Es war nicht viel damals. Wir haben alles Geld investiert, wir waren die ersten Zehntengeber. Wir haben alle unsere Kraft, alle unsere Urlaubstage, alles investiert. Weit über 10 Jahre hinaus, bevor ich dann irgendwann angestellt wurde, lief das ja anders. Und das war auch nie der Plan, nie mein Plan. Vielleicht seiner, hoffentlich seiner. Und ich möchte dir zurufen, was ist mit dir? Was hast du zu geben? Wo hast du neu anzufangen? Und das ist ein Moment auch für Buße. Weil Buße macht den Weg immer wieder frei. Vielleicht merkst du jetzt gerade, boah, ich fühle mich gerade so schlecht und ey, der Trümper hat recht, ich mache hier gar nichts eigentlich. Ich spiele keine Rolle. Leute gehen verloren und inzwischen juckt es mich vielleicht nicht mal mehr so sehr. Ich bin kalt geworden, wie so ein Stück Kohle, was zur Seite rollt und den Kontakt zum Feuer verliert. Aber ich sagte, du kannst wieder heiß werden. Die Frage ist nur, wo du dich hinbegibst. Betäubst du dich weiter mit all dem, was du zurzeit tust, dann kann ich dir nicht helfen. Niemand kann dir helfen. Oder entscheidest du, dich wieder heiß werden zu lassen, dich wieder zu den anderen Kohlen dazu zu gesellen, das Wort Gottes zu lesen jeden Tag, Predigten zu hören, dich aufzutanken mit geistlichen Dingen und dich nicht länger zu betäuben mit all dem Dreck, den die Welt draußen hat. Das ist mal nett zur Unterhaltung, aber wenn das dein Leben ist, mein Beileid, dann hast du schon verloren. Wir haben darüber gesprochen, dass ein Schiff versinkt. Gerade überall um uns herum finden wir verzweifelte Menschen, nicht nur wegen Corona. Corona ist ja nur eine von vielen Dingen, die der Menschheit passiert, permanent. Viel, viel Leid, viel Not, viel Verzweiflung, viele offene Fragen. Wirst du welche rausziehen? Möchtest du heute dich wieder rufen lassen? Möchtest du deine Mütze wieder aufziehen, so als Rettungsbootkapitän? Weil darum geht's. Ich habe meine Mütze auf. Ich bin ein kleiner Rettungsbootkapitän. Bin ich immer erfolgreich, greife auch oft daneben, aber ich springe immer wieder. Mir ist es egal, was Menschen von mir denken. Manche lachen mich aus, manche lehnen mich ab, manche meiden mich danach. Okay, ich mache keinen Druck, aber ich möchte Klarheit bringen. Ich möchte Menschen immer wieder einladen, sie ermutigen und sagen, Jesus liebt dich und ohne Jesus gibt es kein Leben, weder hier noch in der Ewigkeit. Wir haben über das Tal der Entscheidungen getroffen und das ist nicht fern von uns allen. Vielleicht ist das gerade dein Tal heute. Und wir haben gesagt, dass du auf Deck gebraucht wirst. Jeder von euch. Jeder von euch. Keiner ist überflüssig, keiner ist ersetzbar. Niemand kann deine kleine Welt so erreichen wie du. Das ist die Wahrheit. Und für viele Menschen in deiner Umgebung ist längst Alarmstufe rot. Und jetzt ist Zeit, Buße zu tun. Wenn du in diesen Bereichen falsche Haltungen, falsche Entscheidungen getroffen hast, dann nimm dir doch jetzt ein paar Sekunden. Ich werde nicht lange warten. Mach das auf deinem Platz, mach das an deinem Küchentisch, in deinem Wohnzimmer hier in unserer Kirche. Sag Gott das. Sag Gott, vergib mir, Vater. Ich bin kalt geworden, ich bin gleichgültig geworden. Ich habe meinen Platz nicht mehr ausgefüllt. Sag ihm das. Vielleicht hast du ihn noch nie ausgefüllt. Sag ihm das. Und bitte ihn um Vergebung. Das ist alles, was es braucht. Wenn es von Herzen kommt, wird er dir einen Restart geben, einen völligen Neustart. Herr, du hast diese Gebete gehört, du hast sie alle gehört, auch wenn sie leise gesprochen wurden. Und ich bitte dich, Vater im Himmel, nein, ich breche deine Vergebung aus. Du sagst in 1. Johannes 1, Vers 9, dass du vergibst jedem, der Buße tut. Und dir gehört Vergebung, dir ist Vergebung geschenkt worden, deine Sünde ist nicht länger existent. Und Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du jedem von uns Impulse gibst für seine kleine Welt. Ideen, Konzepte, Einsichten. Zeig uns ganz konkret, was du von uns erwartest. Lass uns nach Epheser 2, Vers 10 in vorbereiteten Werken wandeln. Nicht in unserer eigenen Kraft. Und das funktioniert ja doch alles nur sehr bescheiden. Hilf uns, dass wir in deiner Kraft unterwegs sind und vor allem in deiner Richtung. Denn die Richtung ist wichtiger als die Geschwindigkeit. So hilf uns. Setz unser Boot, setz das Ruder in die richtige Richtung, dass wir dort ankommen, Herr, wo wir gebraucht werden. Schaff offene Türen, offene Herzen von Menschen, dass das, was wir ihnen geben, dass es genommen wird. Oh ja, danke, Herr. Danke, Jesus. Danke. Danke, Herr. Und du siehst das vielleicht jetzt gerade und denkst, boah, wovon redet der Onkel da? Keine Ahnung, was er meint, aber eins weiß ich, ich habe keine Ahnung, wer dieser Jesus ist. Vielleicht bist du das jetzt gerade, online oder hier. Ich möchte ein Gebet mit dir sprechen. Dasselbe Prinzip. Buße, Vergebung, neue Saat. Buße heißt, du kehrst um. Warst du bisher in die Richtung unterwegs, ohne Gott? Dann kehrst du um und gehst in die andere Richtung auf Gott zu. Du bist vielleicht immer noch nicht viel näher an Gott, aber mit jedem Schritt, den du machst, kommst du ihm näher. Das ist, was Christsein ausmacht. Und das geht ein ganzes Leben lang so. Ich komme mit jedem Jahr, komme ich Jesus immer näher. Ich verstehe ihn mehr. Ich höre ihn leichter. Und ich liebe ihn mehr. Und wenn du sagst, ich brauche diesen Jesus, damit er mich durch dieses verrückte Leben führt. Also ich wollte nicht, keinen Tag ohne ihn unterwegs sein. Ich war 20 Jahre ohne ihn unterwegs und es waren Jahre, die waren sehr schwierig. Für mich als junger Mann. Ich hatte keinen Vater vor Ort, der war die meiste Zeit in meiner Jugend einfach nicht da. Heute ist alles wunderbar, aber es gab eine andere Zeit, die war schwierig. Und dann habe ich ihn kennengelernt. Er ist der beste Daddy, den ich je hatte. Ich habe einen super Vater und er lebt und es geht ihm gut und ich liebe ihn. Papa, ich liebe dich, du siehst das gerade. Aber da ist einer, den habe ich noch mehr lieb. Das ist der mich immer lieben wird. Auch wenn mein irdischer Papa irgendwann nicht mehr da sein wird, wird er immer noch da sein. Und er ist verrückt nach seinem Bub. So wie ich nach meinen Jungs, nach meiner Tochter. Und noch mehr. Weil er ist besser als der beste Vater hier auf Erden. Und der möchte dich kennenlernen. Der möchte dein Vater sein. Aber er macht es nicht gegen deinen Willen. Niemals. Aber du bist ein Gebet entfernt. Ein einziges Gebet. Um diesen Gott in dein Leben einzuladen, um mit ihm weiterzugehen, den Rest deiner Tage. Und er wird dich führen, er wird dir zeigen, wofür du berufen bist. Und du hast eine Berufung auf diesem Planeten hier. Und wenn du das möchtest, sprich mir doch folgendes Gebet nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich bringe dir jetzt alle Schuld meines Lebens. Bitte vergib mir. Reiß die Mauer nieder zwischen uns. Ich entscheide mich heute. Ich nehme dein Liebesangebot an. Jesus, ich will dir nachfolgen. Von jetzt an bis zu meinem letzten Atemzug. Und dann in Ewigkeit. Sei mein Herr. Amen. Wundervoll. Das ist alles, was wir brauchen, um einen Start zu haben mit Gott. Wenn das von ganzem Herzen kam, ist deine Sünde jetzt vergeben? Du bist von neuem geboren, sagt die Bibel. Du siehst außen genauso aus wie vorher, aber innen drin verändert sich gerade was. Und das wächst. Das wird schön und groß und wundervoll. So fang an, in Gottes Wort zu lesen. Lass keinen Tag vorbeigehen, ohne dass du reingeschaut hast. Fang im Neuen Testament an. Lass es zu dir reden. Und dann sprich mit ihm, sprich mit deinem Papa. Sprich so mit ihm wie mit dem besten Papa, dem besten Freund. Mit Ehrfurcht, ja, aber voller Vertrauen und voller Bewusstsein, dass du geliebt bist, viel geliebt bist. Und dann hör hin, was er dir sagt. Den ganzen Tag über, immer wieder mal. Frag, wenn du irgendeine Entscheidung zu treffen hast, frag, Papa, was würdest du tun? Was ist hier richtig? Wie oft stehen wir vor solchen T-Kreuzungen? Wir wissen nicht rechts oder links. Und wie gut, wenn er dann sagt, rechts. Ah, danke, Papa. Okay, rechts und rechts ist gut. Links wäre furchtbar gewesen. Oft sieht man es hinterher. So, ja. Ich freue mich für die Entscheidung. Und wenn du mir schreiben möchtest, würde mich sehr freuen, an pastor@cclm.de. Ich krieg's mit, ich lese es, ich schicke dir auch eine Kleinigkeit zu, einfach und freue mich mit dir. Weil die Bibel sagt, dass für jeden einzelnen Sünder, der gerettet wird, eine Party im Himmel stattfindet. Und das sind die besten Partys. Ich danke euch online, ich danke euch offline für eure Aufmerksamkeit und übergebe an meine bezaubernde Frau.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzung. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem 2. Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an die 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.